SWR 2 Lesenswert Magazin.
Dazu begrüßt sie heute Katharina Borchert. Eine bunte Tüte, das ist die heutige Sendung. Wir lesen uns einmal quer durch den Buchladen und das heißt auch durch die ganze Welt. Wir beginnen in Syrien. Dort muss ein Sohn die Leiche seines verstorbenen Vaters durchs Land transportieren, zu Kriegszeiten. In der berühmten Beale Street dann in Memphis, Tennessee, bahnt sich eine Liebesgeschichte an. Und eine Studentin aus Massachusetts entwickelt sich am College zur Feministin. Außerdem wird in Laos ein Verbrechen geklärt, in Japan lyrisch der Fuji bewundert und ebenfalls in Japan eine Jahre zurückliegende Kindesentführung aufgeklärt. Das alles in dieser Sendung und in den druckfrischen Büchern von Khaled Khalifa, James Baldwin und Meg Wolitzer, außerdem von Colin Cotterill, Wakayama Bokusui und Hideo Yokoyama. Die Musik dazu kommt vom Album Cinema Beirut von Tawfiq Farouk, einem Jazz- und Fusion-Musiker aus dem Libanon. Syrische Literatur gibt es. Und sogar gar nicht mal so wenig. Seit dem arabischen Frühling 2011 schreiben und publizieren Syrer besonders viel. Syrische Literatur wird seit einigen Jahren auch vermehrt ins Deutsche übersetzt. Das politische Interesse ist groß. Auch an Khaled Khalifa. Er ist 54 Jahre alt, lebt noch in Damaskus und will dort auch bleiben. Seine Bücher sind in Syrien größtenteils verboten. Natürlich auch sein neuester Roman, der auf schwarzhumorige Weise vom Krieg erzählt. Er heißt »Der Tod ist ein mühseliges Geschäft« und er konnte nur im Libanon erscheinen. In Syrien aber kursieren Raubkopien des Romans, was Khaled Khalifa diebisch freut. Dina Netz stellt das Buch vor.
Der alte Abdalatif stirbt einen natürlichen Tod. Damit stellt er die Ausnahme dar im neuen Roman von Khaled Khalifa. Denn dieser setzt ein in Damaskus, mitten im Syrienkrieg. Tote werden meist nur noch irgendwo verscharrt. Doch Abdalatif hat einen letzten Wunsch.
2 Stunden bevor er starb, blickte Abdalatif mit der letzten ihm verbliebenen Kraft seinem Sohn Bulbul tief in die Augen. Er schien ihm ein hochheiliges Versprechen entlocken zu wollen, und wiederholte seine Bitte, auf dem Friedhof seines Heimatdorfes Anabilia begraben zu werden. Nach langer Zeit sollten seine Knochen nun neben den sterblichen Überresten seiner Schwester Laila ruhen, wie er sich ausdrückte. Neben ihrem Duft, wollte er eigentlich noch hinzufügen, doch dann war er nicht sicher, ob die Toten nach 40 Jahren noch gleich riechen. Diese wenigen Worte, das war sein Testament.
Abdalatifs Sohn Bulbul ist sofort klar, auf welch ein wahnwitziges Unterfangen er sich mit dem Transport einer Leiche durch ein Land im Krieg einlässt. Doch er kann seinem Vater diesen letzten Wunsch nicht abschlagen. Damit er die Bürde nicht allein auf sich nehmen muss, ruft er seine Geschwister Hussein und Fatima zu Hilfe, die zwar nicht begeistert sind, ihn aber auch nicht hängen lassen wollen. In Husseins Minibus treten sie die Reise von rund 300 Kilometern an, die in Friedenszeiten eine Kleinigkeit wäre, im Krieg aber zum Albtraum wird. An jedem Checkpoint werden die Geschwister schikaniert, Soldaten fordern Bestechungsgelder, verhaften schließlich sogar die Leiche, weil der Vater auf einer Fahndungsliste stand. Die nicht enden wollenden Wartezeiten zermürben die Geschwister und lassen die Verwesung des Körpers voranschreiten. Khaled Khalifa erspart seinen Lesern keine Details des Verfalls, wendet aber auch diesen, wie vieles andere im Roman, zum Teil ins grotesk-komische. Die Geschwister empfinden die Schikanen der Soldaten nicht einmal als pietätlos, denn in einem Land, in dem seit Jahren täglich junge Menschen einen gewaltsamen Tod sterben, in dem Menschenleben ihren Wert und Tote ihre Würde verloren haben, ist ein auf natürliche Weise gestorbener alter Mann eigentlich ein Luxusproblem. Dessen sind sie sich bewusst.
Bulbul betrachtete die Stadt, die allmählich verschwand. Er erinnerte sich an die vielen Geschichten, die seine Kollegen mit großer Leidenschaft erzählten, Geschichten von der Suche nach Toten und deren Bestattung. Voller Zorn berichteten sie über völlig mit Toten überfüllte Krankenhäuser. Die Suche nach einem Toten war ein mühseliges Geschäft. Und nicht selten war die Familie gezwungen, nachdem sie die Mitteilung vom Tod ihrer Söhne erhalten hatte, selbst zum Kampfplatz zu gehen und nach den Leichen zu suchen, die in irgendeinem Massengrab verscharrt, unter den Trümmern von Häusern verschüttet oder im Eisen verbrannter Panzer oder Kanonen verschmort waren. Sogar Geschichten dieser Art hatten inzwischen ihren Glanz verloren und niemand erzählte sie mehr. Das Schlimmste im Krieg ist das Wuchern abnormaler Handlungen und die Verwandlung von tragischen Vorgängen in Normalität. Solche Gedanken gingen Bulbul durch den Kopf, während er, mit dem Gefühl, privilegiert zu sein, den Vater anschaute.
Der Tod ist ein mühseliges Geschäft, ist, obwohl er mitten im Krieg spielt, eigentlich kein Kriegsroman. Der Krieg ist eher die Rahmenhandlung, die die Binnengeschichte aber natürlich stark beeinflusst. Im Zentrum der Erzählung stehen die drei Geschwister, die sich entfremdet haben und die der Tod des Vaters nun auf dem engen Raum eines Minibusses zusammenpfercht: Bulbul, Hussein und Fatima. In dieser Extremsituation lodern die alten Konflikte wieder auf, sehen alle drei sich plötzlich wieder mit einer Familiengeschichte konfrontiert, die sie verdrängt hatten, und mit einem Vater, der sich zu Lebzeiten wenig für seine Kinder interessiert hat und der ihnen noch durch seinen letzten Wunsch erheblichen Ärger einbrockt. Nicht zuletzt halten sich die Geschwister gegenseitig den Spiegel vor und sehen darin allesamt gescheiterte Existenzen. Hussein war das Enfant terrible unter den drei Geschwistern, der aufsässige Älteste, der von einem Jet-Set-Leben träumte und jetzt Minibus fährt. Fatimas Träume von einem glücklichen Familienleben sind geplatzt, sie projiziert ihre Hoffnungen nun auf ihre Kinder. Und Bulbul, der Lieblingssohn des Verstorbenen, ist ein Feingeist, hat Philosophie studiert, ist geschieden, träumt vom Auswandern. Seit Kriegsausbruch richtet er aus Angst sein ganzes Leben darauf aus, dem Regime von Bashar al-Assad keine Angriffsfläche zu bieten. Die drei Geschwister sind schwach und nicht besonders sympathisch, aber Khaled Khalifa erzählt voller Wärme von ihnen, denn sie sind auch Opfer der Verhältnisse. Khalifa beschreibt Syrien nicht nur als ein Land, in dem nach jahrelangem Krieg nur noch Gespenster leben, sondern auch als eines, das schon vorher seinen Bewohnern keine Chance gab, wenn sie nicht reich oder korrupt waren. Der Verfall Syriens hat bei ihm nicht erst mit dem Krieg begonnen. Der Tod ist ein mühseliges Geschäft, ist ein düsteres Buch, zumal Khaled Khalifa keinerlei Zukunftsperspektive für Syrien aufzeigt. Die Lektüre ist entsprechend hart, aber nicht mühselig, denn Khalifa erzählt in einer unkomplizierten Alltagssprache, in die er immer wieder poetische Betrachtungen einpflicht. Und von den zahllosen Katastrophen erzählt er nur zum Teil in betroffenem Ton, oft auch mit einem galligen schwarzen Humor.
Ohne Licht sah ihr Auto aus wie ein Riesensarg, den sie sich teilten. Von den Vieren darin hatte es der Leichnam noch am besten. Er kannte weder Furcht noch Sorge. Er blähte sich in aller Ruhe auf, färbte sich blau und kümmerte sich nicht darum, dass er jeden Augenblick platzen konnte. Er fuhr zufrieden dahin, gleichgültig gegenüber dem Krieg, den Kämpfern oder den Checkpoints.
Khaled Khalifa hat »Der Tod ist ein mühseliges Geschäft« 2015 geschrieben. Inzwischen tobt der Krieg in Syrien also schon drei weitere Jahre. Dieses Wissen macht die Lektüre des Romans noch beklemmender. Khalifa hat selbst kürzlich gesagt, vermutlich wäre die Reise der drei Geschwister heute noch schlimmer.
Der Tod ist ein mühseliges Geschäft, heißt Khaled Khalifas Roman. Er ist das Buch der Woche auf swr2.de. Hartmut Fähndrich hat es aus dem Arabischen übersetzt. Erschienen ist es im Rowohlt Verlag. Sie hörten eine Rezension von Dina Netz. Wir Deutschen kaufen und lesen immer weniger Bücher. Ein Problem für die Verlage, aber auch ein Problem für die verbliebenen Leser. Mit wem können sie noch über ihre Lektüre sprechen? Ein Lesekreis wäre die Lösung. Immer häufiger bieten Verlage online kostenlose Lesekreismaterialien an. Denkanstöße und Fragen zu ausgewählten Büchern für das Gespräch in der Gruppe. Das Ziel ist natürlich, die eigenen Bücher zu promoten, klar. Was den Wert der Materialien aber nicht mindert. Besonders aktiv ist der DTV-Verlag mit einem eigenen Lesekreisportal. Kann jeder im Netz finden. Und dort auch den Fragebogen zum Roman Beale Street Blues von James Baldwin. Worum es darin geht, das weiß der Kritiker Clemens Hoffmann. Und ich weiß, Lesekreise sind was Feines. Warum nicht einfach mal einen gründen?
Beale Street Blues, das spielt an auf einen Blues-Standard aus dem Jahr 1916, den Jazzgrößen von Nat King Cole bis Arthur Kitt interpretiert haben und auch der unvergessene Louis Armstrong.
If Beale Street could talk, if Beale Street could talk, married men would have to take their beds in war, except one or two who never drink booze, and the blind man on the corner who sings the Beale Street Blues.
Der Song, ein Sittengemälde, das Porträt einer Straße in einem schwarzen Viertel in den Südstaaten, wo Liebe, Alkohol, Kriminalität und Musik regieren. Für den afroamerikanischen Bürgerrechtler und Schriftsteller James Baldwin war die Beale Street eine universelle Adresse. Jeder in Amerika geborene Schwarze, meinte Baldwin, trage das Erbe einer solchen rauen, lauten Straße mit sich. Auch seine Romanfiguren sind Kinder einer Beale Street. Die Ich-Erzählerin, die 19-jährige Tish und ihr 3 Jahre älterer Freund Fonny wachsen im New Yorker Stadtteil Harlem auf, unter ärmlichen und gewalttätigen Verhältnissen. Sie haben es aber geschafft, Drogen, Alkohol und Kriminalität aus dem Weg zu gehen. Seit kurzem sind sie ein Liebespaar. Gerade ist Tish, die als Parfümverkäuferin arbeitet, von Fonny schwanger geworden, als dieser ins Gefängnis kommt. Der angehende Bildhauer wird beschuldigt, eine Puerto Ricanerin vergewaltigt zu haben. Zu Unrecht, wie sich bald herausstellt. Ein Polizist hatte sich von Fonny in einer anderen Situation provoziert gefühlt und ihn aus Rache dafür per Falschaussage ans Messer geliefert. In Tishs Augen und wohl auch in denen von Autor James Baldwin ist dieser Polizist der Prototyp eines weißen Rassisten. Tish erzählt:
Seine Augen waren so leer wie die von George Washington. Aber was die Leere von diesen Augen angeht, habe ich so langsam was kapiert. Und was ich kapiert habe, hat mich zu Tode erschreckt. Wenn man fest in dieses ungerührte Blau guckt, in diese Nadelspitze in der Mitte vom Auge, entdeckt man bodenlose Grausamkeit. Eine kalte, eisige Bösartigkeit. In diesem Auge existierst du nicht, wenn du Glück hast. Wenn du in dem unsagbar frostigen Winter existierst, der hinter dem Auge lebt, bist du gezeichnet. Gezeichnet. Gezeichnet wie ein Mann in einem schwarzen Mantel, der auf der Flucht durch den Schnee kriecht.
Beale Street Blues erzählt von dem Kampf der jungen schwarzen Frau um ihren Geliebten. Es ist ein beinahe aussichtsloser Kampf gegen Rassismus, Polizei und Justizwillkür. In den USA der 1970er Jahre ist das gesellschaftliche Klima von Verachtung, systematischer Demütigung und oft zynischer Ignoranz der Weißen gekennzeichnet. Während ihr Baby im Bauch immer größer wird, versucht Tish mit Hilfe eines Anwalts Fonnys Unschuld zu beweisen. Doch das ist schwierig, weil die Polizei einen wichtigen Entlastungszeugen einschüchtert. Gleichzeitig muss sie Zuversicht ausstrahlen, wenn sie Fonny im Gefängnis besucht. Trost und Unterstützung findet die verzweifelte junge Frau nur bei ihrer Familie und in der Musik, die ihre Schwester Ernestine in dieser Szene auflegt.
Sie hatte nur Dämmerlicht gemacht. Sie legte Ray Charles auf und setzte sich aufs Sofa. Ich lauschte der Musik und den Geräuschen von der Straße. Und Daddys Hand lag leicht auf meinem Haar. Alles wirkte miteinander verbunden. Die Straßengeräusche, Rays Stimme und sein Klavier und Daddys Hand und die Umrisse meiner Schwester und die Geräusche und das Licht aus der Küche. Es war so, als wenn wir ein Bild wären, in der Zeit gefangen. Seit Hunderten von Jahren geht das so, dass Menschen in einem Zimmer sitzen. Sie warten aufs Essen und hören den Blues.
Es sind die Wiederholungen und Phrasierungen in der Sprache, die Rhythmen des Blues. Es ist dieser besondere Ton, der Baldwins Beale Street Blues so eindringlich macht und ihn über seine Sozialkritik hinausträgt, so brennend aktuell ein solcher Protestroman auch gerade heute erscheinen mag, angesichts eines rassistisch twitternden Präsidenten im Weißen Haus. »Ich verstehe nichts von Musik, aber ich schreibe Blues«, gab James Baldwin Mitte der 60er Jahre über sich selbst zu Protokoll. Er fand, dass die Sprache der Weißen unzureichend sei für die Erfahrungen der Schwarzen mit Rassismus und Gewalt. Der Hip-Hop war noch nicht erfunden und so hat Baldwin seine Sprache erst entwickeln müssen. Die mehrfach ausgezeichnete Übersetzerin Miriam Mandelko hat für diese Sprache eine deutsche Form gefunden, die auf den Rhythmus und die Musikalität Acht gibt und die stilprägenden Wortwiederholungen beibehält, anstatt sie zu variieren und damit zu umgehen. Als Fonny gegen eine Kaution auf freien Fuß kommen kann, tun Tishs Vater Joseph und Fonnys Vater Frank alles, um das Geld zusammenzubringen.
Joseph macht Überstunden für doppelten Lohn. Und Frank auch. Joseph klaut eiskalt und systematisch im Hafen, Frank im Garment District. Und die heiße Ware verkaufen sie in Harlem und in Brooklyn. Das erzählen sie uns nicht, aber wir wissen es. Sie erzählen es uns nicht, damit man uns nichts anhängen kann, falls es schief geht. Durch ihr Schweigen kommen wir nicht durch. Das dürfen wir gar nicht erst versuchen. Beide Männer würden sofort in den Knast gehen oder einen Bullen in die Luft jagen oder eine ganze Stadt, um ihre Nachkommen aus den Klauen dieser demokratischen Hölle zu retten.
Bei allem haarsträubenden Unrecht, das seinen Charakteren widerfährt, und bei Baldwins gerechtem Zorn darüber, die erschütternde Geschichte von Tish und Fonny ist vor allem eins, eine richtig große, zeitlos schöne Love Story. Sie endet wie ein guter Blues-Song. Traurig, tragisch, aber mit einem Funken Optimismus. James Baldwins vorletzter Roman Beale Street Blues. Eine Wiederentdeckung, die, um im Bild zu bleiben, das Zeug zum Ohrwurm hat.
Because the river's wet and Beale Street done gone dry.
Louis Armstrong mit dem Beale Street Blues. Und so heißt auch der Roman von James Baldwin, den Clemens Hoffmann hier rezensiert hat. Miriam Mandelko hat ihn aus dem Englischen übersetzt. Erschienen ist er bei DTV.
Feminismus heute. Wo stehen Frauen im gesellschaftlichen Mächteverhältnis aktuell? Und in welche Richtung geht es für uns weiter? Diese Fragen waren und sind virulent. Nach dem MeToo-Beben aber hat die Debatte neuen Schub bekommen und wird seither ziemlich intensiv geführt. Da kommt Meg Wolitzers neuer Roman gerade zur rechten Zeit. Das weibliche Prinzip heißt er etwas akademisch, doch das passt, denn er spielt auch im College-Milieu und im Arbeitsalltag einer feministischen Zeitschrift und Stiftung in New York. Meine SWR-Kollegin Anja Brockert hat den Roman auch gelesen und ist zu mir ins Studio gekommen. Guten Tag.
Hallo Katharina Borchert.
Ja, Frau Brocker, gleich zu Anfang lernen wir die beiden Hauptfiguren des Romans kennen. Greer Kadetsky, das ist ein verhuschtes College-Girl, und Faith Frank, eine Feministin schon älteren Semesters. Die beiden lernen sich bei einem Uni-Vortrag kennen.
Naja, zunächst mal erleben wir gleich auf den ersten Seiten einen sexuellen Übergriff auf dieses College-Girl namens Greer. Auf einer Campus-Party greift ihr ein Student an die Brust, quetscht diese Brust und dreht sie in seine Hand und sagt, komm schon, außer mir will dich doch sonst sowieso keiner vögeln. Und dieser Typ macht das im College häufiger. Ein paar Studentinnen, denen das auch passiert ist, tun sich zusammen. Er bekommt ein Verfahren, kommt aber aus der Nummer ziemlich leicht wieder raus mit einem schlichten Entschuldigungsbrief und ein paar Stunden bei der Sozialarbeiterin. Dieser Vorfall und dieses gemeinsame Engagement ist sozusagen der Auslöser für Greers feministisches Engagement, was dann folgt. Es kommt dann an dieses College eine ältere Feministin, um nicht zu sagen eine feministische Ikone namens Faith Frank. Greer erzählt ihr von diesem Vorfall, den sie da erlebt hat. Sie bekommt die Visitenkarte von Faith Frank und arbeitet dann nach dem College mit ihr zusammen in einer Stiftung. Diese Greer ist sehr klug, sie ist aber sehr schüchtern. Und Mac Wolitzer erzählt, wie Greer langsam zu einer eigenen öffentlichen Stimme findet und wie sie durch diese ältere Feministin, durch diese Faith Frank ermutigt wird. Und später wird sie sogar zu einer Bestseller-Autorin. Und parallel dazu gibt es Greers Liebesgeschichte mit einem jungen Einwanderersohn namens Corey. Darauf kommen wir wahrscheinlich noch.
Ja, diese Beziehungsgeschichte zwischen der jungen Greer und der älteren Feministin Faith Frank stand für mich so ein bisschen zentral. Mac Wolitzer erzählt ja anhand dieser feministischen Freundschaft, könnte man sagen, zwischen der jüngeren und der älteren Frau auch ein bisschen Geschichte des amerikanischen oder man könnte sagen westlichen Feminismus im 20. Jahrhundert nach, also in Kurzfassung. Ich fand das ziemlich didaktisch und auch ein bisschen langweilig, weil diese Geschichte ja eigentlich ziemlich bekannt ist. Aber trotzdem, was sind denn die Stationen, die da vorgestellt werden? Also Wolitzer verbindet ja diese Geschichte auch mit dem persönlichen Werdegang von Faith Frank.
Also ich finde, das führt jetzt etwas in die Irre. Also hier wird jetzt nicht die Geschichte des Feminismus im 20. Jahrhundert erzählt oder was der Feminismus im 20. Jahrhundert in den USA geleistet hat.
Doch, insbesondere über die 60er und 70er Jahre.
Ja, aber das wird ja im Grunde nur angedeutet. Also Faith Frank sozusagen kämpft seit Jahrzehnten das schon dafür, dass die Anliegen von Frauen gehört werden und dass Ungerechtigkeiten aufhören, dass die Frauen den Männern etwas entgegensetzen, auch durch ihre Schwesternschaft, heute würde man sagen, durch weibliche Netzwerke. Sie tritt in Talkshows auf und bietet Männern Paroli und sie hat eine feministische Zeitschrift. Also das wird schon alles benannt, ja. Aber es wird jetzt nicht sozusagen die Geschichte des Feminismus aufgeblättert oder was er geleistet hätte. Also, aber kommen wir noch mal kurz auf diese feministische Zeitschrift. Also, die geht nämlich gerade den Bach runter, als Greer ins Spiel kommt. Auch weil es im Internet mittlerweile viel spannendere feministische Blogs gibt. Und diese Faith Frank bekommt jetzt die Chance, eine Stiftung zu leiten für Frauenthemen. Die wird pikanterweise von ihrem Ex-Lover finanziert, einem steinreichen und nicht ganz sauberen Geschäftsmann. Und Faith Frank macht da mit. Nämlich, es werden jetzt von dieser Stiftung so ganz feine Frauenkonferenzen zu Frauenthemen organisiert. Mit angesagten Musikerinnen, mit Schnittchen und Champagner. Also es ist sozusagen Feminismus leicht, hip und edel, um das Image dieser Firma, der die Stiftung gehört, zu heben. Und Faith Frank geht diesen Kompromiss ein, weil es auch noch eine andere Schiene gibt, nämlich tatsächlich echte Programme für benachteiligte Frauen in Lateinamerika. Und diese Greer macht das alles mit, weil sie von der Faith Frank irgendwie so begeistert ist. Aber dann stellt sich raus, dass bei diesen echten Projekten, dass es da zu Unregelmäßigkeiten und Vertuschungen gekommen ist. Also es ist vor Ort eigentlich gar nicht wirklich was passiert. Und in dem Moment kündigt Greer. Also das lässt sich sozusagen mit den Überzeugungen dieser jungen Frau nicht mehr vereinbaren. Und dann schreibt sie eben, wie gesagt, selber ein Buch. Mein Problem an diesem Buch ist, es werden quasi so wie im Lehrbuch alle Bereiche aufgeblättert, in denen Frauen benachteiligt und unterdrückt sind. Also ungleicher Lohn, Arbeitsbedingungen für Fabrikarbeiterinnen, Mikrokredite für Frauen in Entwicklungsländern, Probleme durch die Mutterschaft, der weibliche Körper, weibliche Nahrung, weibliches Essen, Joghurt zum Beispiel, Abtreibung, weiblicher Selbsthass, sexistische Darstellungen in Computerspielen bis hin zu Trumps Frauenbild. Also alles wird angerissen, alles wichtig, alles richtig, aber es wird nur benannt und es folgt irgendwie nichts daraus. Das ist am Ende einfach, mir war das zu summarisch und es berührt einen auch nicht wirklich.
Ein Roman wie ein Lehrbuch, so habe ich diesen Roman auch gelesen, muss ich sagen. Ich habe mir davon eigentlich viel versprochen, ganz am Anfang, fand den Roman dann aber doch unheimlich langweilig und das hat mehrere Gründe. Also vor allem lag es für mich daran, dass die Figuren so öde angelegt sind. Also das sind absolute Standardcharaktere. Also da haben wir zum Beispiel Greer, die unsichere Studentin, ihre androgyne lesbische Mitbewohnerin. Wir haben Greers Kiffereltern. Wir haben dann aber auch die gealterte, aber immer noch charismatische Feministin Faith. Wir haben einen halbseidenen Erotoman Geldgeber. Das klingt vielleicht schräg, aber diese Figuren sind in ihrer Schrägheit eigentlich alle völlig clean, schablonenhaft und auch total auserklärt. Mich haben diese Figuren gelangweilt. Ging Ihnen das auch so?
Ja, das ging mir auch so. Diese Figuren sind weitgehend Thesenfiguren, würde ich sagen. Also die stehen immer für einen bestimmten Typus und für eine bestimmte These. Und sie sind in der Tat ziemlich plan gezeichnet. Also für mich gibt es auch einfach zu wenig seelische Abgründe. Und außerdem gibt es noch etwas, McWalliser wird immer dafür gerühmt, dass sie den Zeitgeist so gut einfängt. Und mir war das einfach alles zu durchsichtig. Also auch hier wird so viel benannt. Es gibt klimapolitische Debatten auf dem Campus, es gibt Blogs, es gibt PC-Spiele, Vegetarismus, Ehe für Schwule und Lesben, es geht um benachteiligte Kinder an Schulen und. Alles wichtige Themen, aber in der Ballung zu plakativ.
Ja, plakativ und auch auf eine Weise simpel. Ich fand es auch recht didaktisch in der Konstruktion der Geschichte. Also wir begleiten Greer auf relativ simple Weise durch ihr junges Erwachsenenleben. Das wird rein chronologisch erzählt, halt mit zeitlichen Sprüngen, manchmal etwas gerafft, das schon, aber eben doch chronologisch. Und parallel dazu muss sie eben in Gemeinschaft der älteren Feministinnen eben auch nochmal den Feminismus der älteren Generation, also im 20. Jahrhundert, auch nochmal durchleben, quasi im Zeitraffer. Statt dass man sie dann irgendwie einfach mal mit neuen, frischen Gedanken und Ideen ins Leben starten lässt. Also McWalliser jetzt im engeren Sinne natürlich. Also Ideen, die auch auf mich als Leserin irgendwie frisch gewirkt hätten. Wir haben hier zweimal Linearität, also das Leben von Greer, das junge Erwachsenenleben und nochmal diese Geschichte des Feminismus der letzten Dekaden. Ich fand das wirklich bieder. Mich hatte sehr müde gemacht. Wie fanden Sie die Erzählkonstruktion dieses Romans?
Ach, die hat mich ehrlich gesagt nicht gestört. Also es gibt ja auch einige Rückblenden in die Kindheit von Greer und Corey. Es gibt diese Hochzeit von Faith Frank. Gut, die Entwicklung von Greer läuft relativ linear. Aber ich finde, was McWalliser wirklich gut kann, ist dieses amerikanische Milieu zeichnen oder überhaupt amerikanische Milieus zeichnen. Also dieser Campus oder die Kleinstadt an der Ostküste. Davon erzählt sie schon wirklich gut und auch sehr genau, sehr detailliert. Das liest sich auch wirklich süffig, kann man sagen. Gut amerikanisch durcherzählt, manchmal auch mit einem leisen Witz. Und mir ging es so, ich wollte dann schon auch wissen, wie es mit Greer weitergeht und was aus diesem schüchternen Mädchen wird.
McWalliser kann gut Milieus beschreiben, da gebe ich Ihnen total recht. Ich finde, sie kann gut beobachten. Sie spürt genau die Details auf, die die feinen Unterschiede dann ausmachen. Das kann sie wirklich gut. Trotzdem, das Thema Feminismus, das ist ja irgendwie brisant und brennt vielen Leuten unter den Nägeln, mir persönlich auf jeden Fall. In mir hat trotzdem, trotz präziser Beobachtungsgabe und so weiter, hat dieser Roman in mir nichts bewirkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe keine neue interessante These daran entdeckt. Er hat keine einzige interessante Frage in mir aufgebracht. Ich habe mich über nichts gewundert. Ich musste mich an keinem Problem festbeißen. Mein einziges Problem war, dass ich mich hier über 500 Seiten durch diese Welt lesen musste, in der McWalliser nur Altbekanntes auftischt. Also die altbekannte Geschichte des Feminismus im 20. Jahrhundert, die altbekannten Mann-Frau-Probleme. Und das Spannendste, was ihren Figuren dann einfällt, ist dann eine Tagung zu diesen Themen zu organisieren. Hat der Roman in Ihnen drängende Fragen aufgeworfen?
Nee, drängende Fragen hat er nicht aufgeworfen, aber er hat zwei, drei Dinge noch einmal bekräftigt. Das ging mir beim Lesen so. Zum Beispiel, dass es wirklich wichtig ist, dass ältere Frauen jüngere Frauen fördern. So wie es die Faith Frank mit der jungen Greer macht, damit jüngere Frauen sozusagen ihre Stimme finden. Ich finde, ja, das kann man dann schon so nochmal als Bekräftigung mitnehmen. Hinzu kommt, das muss man vielleicht immer nochmal sagen, dass McWalliser diesen Roman natürlich weit vor der MeToo-Debatte geschrieben hat. Also das ist jetzt sozusagen kein Statement dazu, ja, kein literarisches Statement dazu. Und es zeigt natürlich auch, dass dieser Spagat zwischen dem reinen Kampfgeist, den man haben kann, und dem Abwägen, welche Kompromisse Mann bzw. Frau machen will oder muss, dass es dieses Abwägen immer wieder weitergeben wird in diesem feministischen Diskurs sozusagen.
Der Roman Das weibliche Prinzip erschien in der amerikanischen Originalausgabe auch erst dieses Jahr. Aber klar, es liegen natürlich Jahre davor, in denen McWalliser daran gearbeitet hat. Frau Brockert, was würden Sie denn jetzt abschließend sagen? Soll man ihn lesen, ja oder nein? Ich habe meine großen Probleme mit diesem Roman bereits verbalisiert. Wenn ja, lesen. Wer vielleicht?
Also ich würde sagen, lesen, wenn man sich gerne im amerikanischen Erzählmilieus bewegt und über diese beschriebenen Schwächen hinwegschauen kann. Nicht lesen, wenn man Neues oder Aktuelles zum Feminismus erwartet.
Anja Brockert, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch über McWalliser's neuen Roman Das weibliche Prinzip. Aus dem Englischen übersetzt von Henning Ahrens, erschienen im Dumont Verlag. Und im Oktober geht die Autorin auch auf Lesereise. Das ist noch etwas hin, doch wer sie gerne erleben möchte, der kann das unter anderem am 15. Oktober in Zürich und am 16. Oktober in Stuttgart. Thank you. Diese Woche ist in Laos ein Staudamm gebrochen und hat viele Anwohner in den Tod gerissen. Eine Katastrophenmeldung, die das südostasiatische Land mit einem Mal in die internationalen Medien katapultiert hat. Ansonsten aber wird Laos kaum wahrgenommen, nicht in den Medien und auch nicht auf dem Buchmarkt. Laotische Literatur auf Deutsch? Fehlanzeige, und zwar total. Auch aus Thailand und Kambodscha wird kaum etwas übersetzt, aber aus Laos gibt es bei uns wirklich nichts. Aber es gibt Colin Cotterill. Der britische Autor hat sich schon vor Jahrzehnten in Asien niedergelassen, lebte erst in Laos und heute in Thailand. Kein Wunder also, dass ihm seine Krimiserie um den laotischen Pathologen Dr. Siri so lebensnah gelingt, auch wenn er sie in den 70er Jahren angesiedelt hat. Eine politisch hochinteressante Zeit übrigens, direkt nach dem Vietnamkrieg, in den ja auch Laos verwickelt war. Soeben ist der 10. Band erschienen. Dr. Siri und die Tränen der Madame Deng heißt er. Und Krimikritiker Frank Rumpel hat ihn gelesen.
74 Jahre alt ist der kauzige Dr. Siri Paibun. Er ist ein wacher, eigensinniger Geist, der schon mal heimlich einen unentwegt plärrenden Lautsprecher der kommunistischen Regierung sprengt. Einfach, weil er nervt. Im aktuellen Roman befinden wir uns im Jahr 1978. 3 Jahre zuvor haben in Laos nach einem langen Krieg die Kommunisten das Ruder übernommen. Seither herrscht zwar Frieden in dem kleinen, buddhistisch geprägten Land zwischen Vietnam, China, Birma und Thailand, doch bestimmt Misswirtschaft alle Bereiche des täglichen Lebens.
Eigentlich sollte ich den Jeep des Militärs benutzen. Nach meiner Ankunft habe ich ihn mir angesehen. Die Armisten hier haben schon seit Monaten keinen Sold mehr bekommen, also haben sie kurzerhand die Räder abmontiert und sie verkauft, um sich mit Proviant versorgen zu können.
Das sagt Sivilai, ein alter Zyniker, ehemaliges Mitglied des Politbüros und enger Freund des pensionierten Arztes Dr. Siri. Der, also Dr. Siri, dachte zunächst, er könne seinen Lebensabend genießen, doch berief ihn die Regierung auf seine alten Tage zum amtlichen Leichenbeschauer. So beginnt der erste Siri-Roman. Und weil er zu diesem Zeitpunkt, also 1976, der einzige Pathologe in ganz Laos war, hatte er alle Hände voll zu tun. Zudem nahm sich Siri in verzwickten Fällen auch gleich der Ermittlungen an, die seinen scharfen Verstand ebenso forderten wie seine Verbindung ins Geisterreich. Denn in Siris Körper haben es sich eine ganze Reihe verstorbener Seelen bequem gemacht und die mischen sich auch im aktuellen Fall immer mal wieder ein. Im Jahr 1978 nun ist Siri tatsächlich im Ruhestand, doch sorgt sein guter Ruf als gewiefter forensischer Ermittler dafür, dass er immer noch gern um Hilfe gebeten wird. Im neuen Roman »Dr. Siri und die Tränen der Madame Deng« kommt dieser Hilferuf aus dem Norden des Landes. Und zwar in Form eines kunstvoll gewebten Rockes, in dessen Saum ein Finger eingenäht ist. Siri und seine Ehefrau Deng, die lange Jahre als kommunistische Partisanin im Dschungel kämpfte und später in der Hauptstadt Vientiane eine legendäre Nudelküche betrieb, reisen nach Norden. Auch Siris Kumpel Sivilai stößt dazu und zusammen begeben sich die drei Senioren auf eine Art Schnitzeljagd. Sie sammeln in den Bergdörfern weitere, mit aufwendigen Mustern versehene Röcke ein, die zusätzliche Hinweise enthalten. Zur selben Zeit untersucht ihr bekannter Fosi, ein hochrangiger Polizist in derselben Gegend, den gewaltsamen Tod zweier Dorfvorsteher. Er verdächtigt den Vorarbeiter eines riesigen chinesischen Bautrupps, der dort oben in den Bergen Straßen durch den Dschungel baut. Und irgendwie scheint das alles zusammenzuhängen. Der 1952 in London geborene, seit langem in Thailand lebende Colin Cotterill fährt auch in seinem 10. Dr. Siri-Roman die bekannten Ingredienzien auf. Einen skurrilen Fall, das bewährte Ermittlerpersonal und viel laotischen Alltag. Letzterer meint bei Cotterill übrigens keineswegs nettes Lokalkolorit. Cotterills Stärke ist sein zugespitzter Realismus, der auf Ortskenntnis basiert.
Die Landschaft war nicht besonders imposant. Ein paar Hügel, das eine oder andere Tal, unscheinbare Dörfer ohne Ortsschild. Und so kamen sie nach nur 3 Zwischenstopps, bei denen sie ihre altersschwachen Blasen entleert und ihr Frühstück, einen Teller fetttriefender Spiegeleier, erbrochen hatten, in ein Dorf, das so klein war, dass sie sich noch nicht einmal nach seinem Namen erkundigten.
Cotterill lebte selbst einige Jahre in Laos, hat dort mit vielen Leuten über das Leben in den 70er Jahren geredet. Entsprechend differenziert fällt sein historisches Bild des Landes aus. Im aktuellen Roman geht es unter anderem um die Situation der Bergvölker im Norden, um die wirtschaftlichen Abhängigkeiten von China und Vietnam oder um den blühenden Drogenhandel. Im Zentrum aber steht die damals aktuelle Invasion Chinas in Nordvietnam, nachdem die Vietnamesen wiederum in Kambodscha einmarschiert waren, um das dort seit 4 Jahren wütende Pol Pot-Regime zu stürzen. Laos könnte da mal wieder zwischen die Fronten geraten. Hier analysiert Sivilay die Lage.
Wenn uns die Chinesen jetzt nicht militärisch überfallen, unterwandern sie uns früher oder später kommerziell. Wir sind derart reif zur Plünderung, dass sie uns nicht länger ignorieren können.
Da hat der Autor den alten Haudegen Sivilay mit prophetischer Gabe ausgestattet, denn tatsächlich ist der chinesische Einfluss in Laos heute beträchtlich. Überhaupt zeichnet Cotterill, der eigentlich lieber als Comic-Künstler bekannt geworden wäre, seine Figuren mit viel Empathie. In seinen Siri-Romanen arbeitet er mit mehreren sich gut ergänzenden Protagonisten, die in allen Büchern mit dabei sind. Dazu zählen Siris ehemalige Assistentin, die scharfsinnige Dui, und deren Helfer Herr Gung, der, wie es im Roman heißt, mit der Unschuld des Down-Syndroms gesegnet war. Zusätzlich schickt Cotterill im 10. Band mit dem sogenannten Varan eine Gegenspielerin ins Rennen, die Siri bereits in Band 4 das Leben schwer machte und die in Band 5 als royalistische Terroristin entlarvt und anscheinend hingerichtet wurde. Gerade im Geplänkel zwischen den Protagonisten gibt es jede Menge gut nachvollziehbare Bezüge auf den Siri-Kosmos, der sich von Band zu Band weiterentwickelt. Wenngleich in laotischem Tempo, also sehr gemächlich. Lagen die ersten Geschichten um Dr. Siri zeitlich stets nur ein paar Wochen auseinander, hat Cotterill in den letzten Bänden zum Glück etwas größere Sprünge gemacht, sodass auch die politischen Entwicklungen um Laos herum besser zum Tragen kommen. Was diese Serie auszeichnet, ist zum einen der ungeschönte Blick auf die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse jener Zeit, wobei Conan Cotterill die missliche Lage im Land nur allzu gern als Steilvorlage nimmt. Seine eher leisen, ziemlich komischen Romane sind vollgepackt mit skurrilen Figuren, bizarren Situationen und pointierten Dialogen. Und doch schildert der Autor den laotischen Alltag sehr freundlich und zugewandt. Dieses Konzept funktioniert tatsächlich auch im 10. Aufguss noch ganz gut, weil Cotterill frisch und spritzig erzählt. Vorausgesetzt, man schätzt die immer gleichen Muster und Figuren.
Frank Rumpel besprach Dr. Siri und die Tränen der Madame Deng, den 10. Band in der Dr. Siri-Reihe von Colin Cotterill. Aus dem Englischen von Thomas Mohr, Verlag Goldmann. Sie hören das Literaturmagazin auf SWR 2. Wunderschöne kleine Szenen, das sind die Tanka-Gedichte von Wakayama Bokusui, die ich kurz vorstellen möchte. Tausende Tankas hat er in seinem Leben geschrieben, das leider nicht lang war. Bokusui wurde nur 43 Jahre alt. Er starb 1928, wohl an einem Leberschaden, denn er trank gerne Sake. Ein bisschen zu gerne, offenbar. In seinem letzten Lebensjahr schrieb er:
Jeden lauten Schritt vermeidend, stehle ich mich in die Küche, wo meine Sakeflasche steht. Sie wartet.
Sein ganzes Leben hat Wakayama Bokusui festgehalten in solchen kurzen Tanka-Texten, die im Japanischen 31 Silben umfassen, also etwas länger sind als die nur 17-silbigen Haikus. Kurze Momente, Beobachtungen und Empfindungen halten sie fest, verdichtet und doch leicht im Ton. Mehrere tausend Tankas hat Bokusui geschrieben. Aus ihnen hat der Japanologe Eduard Klopfenstein nun eine wunderbare Auswahl von knapp 250 Texten zusammengestellt. Gegliedert in 5 Kapitel, die auch für 5 Phasen in Boksuis Leben stehen. Am Anfang steht natürlich das Frühwerk, Erinnerungen des Studenten an seine Eltern, Naturbeschreibungen und erste Liebesgedichte. Später dann der Verlust der ersten großen Liebe.
Über 5 Jahre waren wir in Gesprächen miteinander verbunden. Wie viele Tage davon waren mit Freude erfüllt?
Da war Wakayama Boksui 25 Jahre alt, doch er lernte bald schon eine andere Frau kennen und heiratete sie. Eine große Liebe war es nicht, vermutet der Herausgeber, aber der Wunsch nach geordneten Verhältnissen war groß. Denn Boksui war unruhig, ständig trieb es ihn auf lange Wanderungen und ständig war er knapp bei Kasse.
So viele Schubladen. Im ganzen Hause alles durchwühlt und zusammengekratzt, doch nirgends auch nur einen Groschen.
Dies schrieb Boksui im Alter von 35 Jahren. 8 ärmliche, aber produktive Jahre blieben ihm noch. Wer ihn in seinen Kurzgedichten entdecken möchte, kann dies in dem Band mit dem schönen Titel »In der Ferne der Fuji, wolkenlos heiter«. Berg Fuji kommt natürlich auch in Boksuis Gedichten vor, wie die Natur überhaupt in seinen späten, gereiften Texten wieder eine stärkere Rolle spielt als in den mittleren Jahren.
Wenn mein Herz sich aufheitert, entstehen Gedichte? Oder ist's umgekehrt? Je länger ich dichte, desto heiterer das Herz.
In der Ferne der Fuji, wolkenlos heiter, heißt Wakayama Boksuis Tanka-Gedichtband. Eduard Klopfenstein hat die Texte aus dem Japanischen übersetzt, zeitlich eingeordnet und mit einem ausführlichen, aussagekräftigen und hervorragend zu lesenden Nachwort versehen. Erschienen ist der Band im Manesse Verlag. Dezember 2002 in der nicht näher benannten Großstadt D in Japan. Ayumi ist verschwunden, die Tochter eines Polizisten, genauer gesagt die Tochter von Yoshinobu Mikami, der einst selbst Ermittler war und nun der Pressestelle der örtlichen Polizeibehörde vorsteht. Davon erzählt Hideo Yokoyama in seinem neuen Roman mit dem Titel 64. Ein kurzer Titel für ein dickes Buch. 750 Seiten umfasst es und fast 1 Kilo bringt es auf die Waage. Der Literaturkritiker Thomas Wörtje hat sich nicht abschrecken lassen und hat den Roman 64 gelesen. Herr Wörtje, guten Tag.
Einen schönen guten Tag, Frau Beulern.
Ja, das Zentrum dieses Romans ist wirklich Mikami selbst, der Vorsteher der Pressestelle. Was ist das für ein Mann? Der ist ja wirklich vielen Zwängen ausgesetzt, oder?
Der arme Mikami ist erstmal eine sehr ungewöhnliche Figur für einen Kriminalroman. Er ist Chef der Pressestelle. Ich kenne nichts Vergleichbares. Das heißt, er gehört nicht zur ermittelnden Truppe. Und er war früher bei der ermittelnden Truppe und steht jetzt zwischen 2 Loyalitäten. Nämlich seinen neuen Job und seine neuen Leute und eben die alten Kollegen, die dieses Überswitchen von der operativen Polizeiarbeit in die Verwaltungspolizeiarbeit übel nehmen. Und da sind wir auch beim Kernkonflikt des Buches eigentlich schon, nämlich das Gerangel zwischen diesen beiden aus politischen Gründen, die alle wie das Kaninchen auf die Schlange nach Tokio schauen, wo die politischen Entscheidungen getroffen werden. Das ist ein Strang. Dann hat er natürlich wirklich ein Problem. Seine Tochter ist verschwunden. Wir sind uns ziemlich sicher, dass sie nicht entführt oder am Verbrechen zum Opfer gefallen ist, sondern aus Grund einer familiären Tragödie weggelaufen ist. Aber das gefährdet natürlich seine Ehe ganz, ganz fürchterlich, weil seine Frau, die früher auch Polizistin war, eben furchtbar reagiert auf dieses Verschwinden und da zumindest sogenannte Schweigeanrufe kommen von Zeit zu Zeit, das die Stimmung auch nicht besser macht. Der arme Mikami also sitzt zwischen allen politischen und privaten Stühlen und muss eben viele Kriege gleichzeitig führen und tut das auch sehr einlässlich, sehr langsam, sehr bedacht, sehr klug, sehr reflektiert. Und das dauert seine Zeit, bis das alles aufgestellt ist und bis das alles angetextet ist. Und dann haben wir schon 500 Seiten und wissen jetzt immer noch nicht, um was geht's denn um Himmels Willen in diesem Roman.
Also langatmig.
Langatmig, zudem auch noch der einzig bis dahin relevante Kriminalfall vor 14 Jahren geschehen ist. Der hat den Codenamen 64, deswegen heißt das Buch auch so. Das war in der Tat die Entführung eines jungen Mädchens mit einer gescheiterten Lösegeldforderung. Und anschließend wurde das Mädchen ermordet. Und es ist ganz klar, dass es da Polizeipfusch gegeben hat, der immer wieder unter den berühmten Teppich gekehrt wurde und dort allmählich Giftgase bildet und toxisch wird.
Ja, 64, der Roman von Hideo Yokoyama, ist auch sowas wie ein Behördenroman. Das ist irgendwie auch kurios. Ein Krimi auch über innerbehördliche Kompetenzrangeleien oder Kompetenzstreitereien. Ich fand es auch auf den ersten paar hundert Seiten ein bisschen schwierig und langatmig, mich auch in solche Strategiespiele einzudenken. Ist das literarisch interessant?
Selbst wenn man solche Strategiespiele kennt, man kennt das ja, man kann ja aus Behörden großartige Literatur machen, das ist richtig, erschließt sich mir allerdings jetzt nicht so immer die politische Stoßrichtung und die Intention. Das mag natürlich daran liegen, dass uns das japanische Bürokratiesystem oder das japanische Polizeisystem fremd ist. Dass natürlich bestimmte Einheiten innerhalb dieses Riesenapparates Polizei miteinander rangeln, Zuständigkeitskompetenzen haben, das ist eigentlich nichts besonders Originelles. Das haben wir eigentlich in vielen amerikanischen Romanen, das haben wir in australischen Romanen, das haben wir eigentlich auch in deutschen Polizeiromanen. Das hat wohl mit der Dynamik von Großbehörden zu tun. Also ich weiß nicht, wo das Besondere liegt, außer dass wir es wahrscheinlich nicht so ganz verstehen, um was es so ganz genau geht. Wer da wem am Zeug fliegen will und warum. Ich denke, da ist eine japanische Behörde genauso ein Monster wie jeder andere.
Was ich auch schwierig nachzuvollziehen fand, das ist die Darstellung der Journalistenmeute. Die konnte ich tatsächlich nicht ganz ernst nehmen. Also mag sein, dass in Japan die Journalisten so ticken, also dass sie sich auch zusammenrotten, um zum Beispiel den Klarnamen von einer Unfallverursacherin herausfinden zu können und drucken zu dürfen. Aber ich fand so aus deutscher, zumal öffentlich-rechtlicher Perspektive, da wirkte das Ganze schon ganz ziemlich überzeichnet. Trotzdem lese ich aus dem Roman auch eine Medienkritik raus, denn es geht auch immer wieder darum, was die Polizei wann tut, um auch medialen Ansprüchen zu genügen.
Ja, natürlich. Medienpolitik spielt natürlich bei jeder Polizeiarbeit auf der ganzen Welt eine Rolle. Also was gibt man den Medien, was bekommt man zurück, wie kann man sie notfalls manipulieren oder wo ist das berechtigte investigative Interesse von Medien? Das kommt hier eigentlich eher schwach rüber, weil die Interessenlagen nicht klar sind. Also die Mädchen sind jetzt nicht polizeikritisch, sondern möglicherweise polizeifromm. Sie möchten halt noch mehr Informationen und aus ermittlungstaktischen Gründen kriegen sie diese Information nicht. Das ist eigentlich ein völlig banaler Vorgang. Auch da ist mir für was ziemlich Banales und was für ziemlich Normales, nämlich Interessenkonflikten zwischen Mädchen und Polizei, ist mir da viel zu groß. Das ist ja ein Riesending mit einem Presseclub im Polizeipräsidium, wo sie dann immer hocken und wo man sich rechtfertigen muss, also wie vom stalinistischen Tribunal. Also auf der anderen Seite sind die aber auch wieder leicht manipulierbar. Man lädt sie in die Karaoke-Bar ein und gibt ihnen ein paar Trinks und dann ist wieder alles gut. Das überzeugt mich alles nicht sehr.
Groß, sagten Sie gerade, große Themen, also Behörde, Polizei, Medien. Und dann gibt es noch ein anderes Großthema, das Hideo Yokoyama auch noch in den Roman reinpackt. Also der Titel 64, der steht ja für das Jahr 64 der Showa-Zeit, also für die Regierungszeit von Kaiser Hirohito, genauer gesagt das Jahr, in dem er starb. Hirohito war ja der Kaiser, der den japanischen Faschismus und den japanischen Imperialismus und den Zweiten Weltkrieg im Pazifik angefeuert hat. Wie viel Politik steckt hier mit drin?
Wenn dieser Bezug auf Hirohito und auf das imperiale Japan sozusagen irgendeinen Sinn haben könnte, der sich mir erschließt, dann der, dass dadurch die strikte bürokratische Hierarchie innerhalb der Behörde irgendwie begründet oder historisch verankert ist. Ansonsten sehe ich da auch nur eine gewisse Bedeutungshochpumpung sozusagen, wo ich nicht genau weiß, was der Bezug soll. Denn was jetzt öfters auch zu lesen war über den Roman, dass es sozusagen um den Clash von einer traditionellen Gesellschaft und einer modernen Gesellschaft geht, das finde ich fürs Jahr 2018 oder ich weiß nicht, von wann das Original ist, aber auch zeitnah, finde ich das relativ unfugig, das Argument. Denn diese Clashes haben wir eigentlich in der japanischen Kriminalliteratur. Wenn wir sie haben, haben wir sie in den 60er Jahren bei Masako Togawa oder bei anderen Autoren. Auch Japan hat ja eine lange, lange kriminalliterarische Tradition. Und ich wüsste jetzt nicht, was da jetzt so sensationell daran sein soll, dass man traditionelles japanisches Verhalten gegen die globale Moderne irgendwie ausspielt. Zumindest das wäre ein sehr schwaches Subthema des Romans, das so deutlich nicht ist. Also mir ist der Roman, der kommt mir zu aufgeblasen daher, der ist zu groß gedacht. Und wenn man das reduziert, kommt man eigentlich auf die ganz normalen Bausteine von einer, sagen wir mal, global durchschnittlichen Kriminalliteratur.
Also kein Opus Magnum von Hideo Yokoyama, was man hier denken könnte, denn der Roman wurde wirklich international ziemlich viel gelobt auch. Er wurde auch viel übersetzt. Er ist dick, 750 Seiten. Das klingt nach vielen Jahren Arbeit. Ja. Es ist also Sie können diesem Roman quasi nichts abgewinnen, nichts Positives.
Ach, es ist ganz interessant, wie er diese verschiedenen Handlungsstränge hin und her jongliert, auch diese Ermittlung nach hinten. Also wo es um die Polizeiirrtümer geht, ist ganz okay. Ab Seite 500, glaube ich, kommt ja noch ein aktueller Entführungsfall dazu, der allerdings die Kopie dieses alten ersten Falles ist. Da kriegt das Ganze dann ein bisschen Drive. Da versuchen sie beinahe die gleichen Fehler wiederzumachen. Also ja, das ist eine nette Idee, finde ich. Wenn die Idee 200 Seiten vorher stattgefunden hätte, wäre es, glaube ich, besser gewesen. Aber wie gesagt, was mir ein Unbehagen macht, ist diese unglaubliche Bedeutungsschwere, die sich der Roman selbst gibt. Jetzt nicht nur durch das Kilo Totgewicht, sondern auch einfach durch den ganzen Auftritt, den ganzen Gestus, also die ganzen tiefen Fragen, die dem Polizisten immer durch den Kopf gehen, mit Verrat und Loyalität und so weiter und so fort. Das ist mir zu vergrößert irgendwie, ins Leinwandformat gezogen, wo es eigentlich ein kleines, nettes, behördliches Kammerspiel vielleicht auch getan hätte.
Ich finde, der Roman fühlt sich kühl an, so habe ich es empfunden, als ich ihn gelesen habe. Das liegt so ein bisschen, finde ich, an der Erzählperspektive. Wir haben hier einen personalen Erzähler, also der eben kein Ich-Erzähler ist und der immer ein bisschen Distanz zu diesem Mikami wahrt, in dem sich ja all diese Erzählstränge quasi verknoten. Das passt einerseits hervorragend zu ihm als Figur, trotzdem entsteht so wenig Emotionalität und ich fühlte mich immer so ein bisschen draußen geblieben.
Bisschen kühl finde ich ja gut. Ich habe ja die kühleren Temperaturen ganz gerne. Was stimmt, er lässt aber dann auch Chancen aus. Er könnte dann sozusagen, wenn er diese Distanzierung hat, könnte er noch etliche Stilmittel einlegen, die tatsächlich distanzieren. Und das tut er eben nicht. Also das ist dann auch wenig Konsequenz. Und insofern ist mein Eindruck gewesen, also mein persönlicher Eindruck war jetzt nicht kühl, sondern zäh. Zähflüssig, sozusagen kalter Bremsschaum.
Also ein eher kritisches Urteil von Thomas Wörth hier. Vielen Dank.
Bitteschön.
Wir sprachen über Hideo Yokoyamas neuen Roman 64. Aus dem Englischen übersetzt von Sabine Roth und Nikolaus Stingel. Erschienen ist der Roman im Verlag Atrium. Gleich ist es 18 Uhr, die Sendung geht zu Ende. 6 neue Bücher haben wir heute besprochen. Und zwar Khaled Khalifas Syrien-Roman Der Tod ist ein mühseliges Geschäft, erschienen im Rowohlt Verlag. Beale Street Blues von James Baldwin, DTV. Das weibliche Prinzip von Meg Wolitzer aus dem Dumont Verlag. Dann Dr. Siri und die Tränen der Madame Deng, Band 10 der laotischen Dr. Siri-Krimis von Colin Cotterill, Goldmann Verlag. Und zwei Japaner, die Tanka-Gedichte von Wakayama Buksui, In der Ferne der Fuji wolkenlos heiter, Manesse. Und den Thriller mit dem kurzen Titel 64 von Hideo Yokoyama, erschienen im Atrium Verlag. Die Musik in dieser Sendung kam vom Album Cinema Beirut von Tawfiq Farouk. Alle Beiträge finden Sie wie immer zum Nachhören auch nochmal auf unserer Homepage swr2.de. Jetzt hören Sie die Nachrichten und um 6:20 senden wir das Hörspiel am Sonntag. Heute ist das Oper nach dem gleichnamigen Theaterstück von Friederike Mayröcker. Für die Technik war heute Rudyard Hasel zuständig. Redakteurin am Mikrofon war Katharina Borchardt.